Du, Max?
Ja, Juri.
Wenn dir ein Clown in der Kanalisation Hilfe anbieten würde, was würdest du machen?
Rennen? Oder die VR-Brille absetzen und Darkwing Duck gucken?
2-1, Risiko. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten Lieblingspodcast. Ihr kennt den ganzen Sermon schon. Max sitzt 100 Kilometer entfernt im Internet neben mir und lacht sich einen Ast. Hallo Max.
Hallo Juvi.
Ich bin die Juvi und wir freuen uns sehr, dass ihr zu einer neuen Halloween Folge eingeschaltet habt. Ich habe das beste Echo der Welt.
Ja.
heute beschäftigen wir uns mit einem der größten Influencer der letzten 60 Jahre, meiner Meinung nach.
Ja, das haut hin, ja. Ob man genau. Das, ja gut, zum Zeitpunkt genannt bist du noch nicht Influencer, aber ja, das...
Nee, also als seine Influence groß war, da gab es das Wort Influencer noch nicht, da hast du recht. Ach so, wo ich das gerade höre, kleiner Hinweis am Rande... Der Max hatte eine harte Partynacht, die Juvi kommt gerade aus dem Urlaub und hatte keine harte Partynacht, aber unsere Stimmen sind ein bisschen angeschlagen.
Kleines bisschen, hoffentlich nimmt sie uns das nicht krumm.
Nee, das ist Sache. Unsere Hörerinnen, Hörer und nicht-binären Hörwesen sind super, die nehmen uns sowas nicht krumm.
Hervorragend.
Genau. Max, soll ich dir ein bisschen was zu Stephen King erzählen?
Oh ja, bitte.
Also, der Mann ist alt. Wirklich alt. Also, der ist Baujahr 47, also alt. Der kommt aus Maine in den USA. Hat unter verschiedenen Pseudonymen geschrieben, bevor er sich getraut hat, seinen echten Namen zu nehmen. Wobei, mal ganz ehrlich, jemand, der Stephen King heißt, der braucht sich doch kein Pseudonym suchen, oder?
Das ist schon ein ziemlich genialer Name. Genau. Ich meine, das ist sehr, sehr, sehr sprechend.
Ja, er heißt Stephen Edwin King, um das mal so, klingt schon irgendwie cool für meine deutschen Ohren. Ja. Er ist tatsächlich aktuell der kommerziell erfolgreichste Autor der Gegenwart. Es gibt niemanden, der so viele Bücher wie er verkauft hat. Aber jetzt muss man halt auch dazu sagen, dass er über 52 Bücher geschrieben hat. Die sind 400 Millionen Mal verkauft worden, in 40 Sprachen übersetzt. Ich würde nicht mal 40 Sprachen aufzählen können, selbst wenn mein Leben davon abhängt. Der Mann ist Musiker, hatte Drogenprobleme und hat einen Hintern voll Geld verdient, weil er viele Bücher in Serien oder Filmen hat adaptieren lassen. Und er wäre fast 99, am 19. Juni, kein ganz unwichtiges Datum in seinem späteren Schreiben, wäre er fast bei einem Verkehrsunfall Hit and Run ums Leben gekommen. Ist er aber nicht. Zumindest nicht, dass wir es wissen. Spoiler, nächste Woche reden wir über Zombies.
Der Autorenzombie, alles klar.
Genau, das war jetzt echt viel, das weiß ich selber, aber ich glaube, das, was wichtig ist, ist, der schreibt seit 60 Jahren, hat über 50 Bücher, hunderte Kurzgeschichten, einige Novellen geschrieben, 400 Millionen Bücher verkauft, ist super sympathisch, also schaut euch mal YouTube-Videos von ihm an, wo er ist oft Gastdozent an Universitäten und redet dann über das Schreiben und rät auch jedem davon abzuschreiben, weil das die Pest ist. Es gibt das Gerücht, dass er jeden Tag 10 DIN A4 Seiten schreibt. Jeden Tag. Jeden. Ich weiß ja nicht, also Max, keine Ahnung, ob du schreibst, aber bei mir sieht das so aus. Liebes Tagebuch, heute ist nicht viel passiert. Bis morgen. Das sind 3 Zeilen. Wie schafft der Mann 10 Seiten?
Indem er das 5, 6 Mal hintereinander schreibt und ein bisschen variiert? Nee, ich glaube nicht. Oh Gott, 10 Seiten, das ist ja unfassbar. Das ist wirklich viel. Also ich meine, wenn man immer so ich kriege so aus dem Umfeld mit, so, wenn die Leute an ihren Bachelorarbeiten oder so schreiben, das ist schon krass, wie die da irgendwie 2-3 Seiten ordentlich hinkriegen am Tag. Aber 10?
Okay, ich oute mich jetzt mal. Manchmal sitze ich in so Hipster-Cafés. Und das ist hier in Würzburg, gibt es einige davon als eine Studentenstadt. Und dann sitzen die Leute mit ihren kleinen Apple Air-Geräten oder wie MacBook Air. Du weißt, was ich meine, diese kleinen, kompakten Laptops.
Silbernen Dinger, ja, ja.
Die wirklich hübsch aussehen und haben dann eine leere Seite vor sich, nippen an ihrem Latte Macchiato mit Kürbissirup, schreiben 3 Worte und dann passiert erstmal 20 Minuten nichts und ich fühle das so sehr. Also
ich kann das so verstehen, ja.
Und ich hab da echt Respekt vor, vor allem, weil die sich halt auch in die Öffentlichkeit setzen, um das zu tun. Und dann stelle ich mir so Stephen King daneben vor, der wird wahrscheinlich, also in meiner Welt trinkt Stephen King schwarzen Kaffee. Und
ja, das passt in meiner Welt auch ganz gut dazu.
Ja, ich habe da, vielleicht ist das auch, weil ich, er hat halt wirklich Drogenprobleme, Alkoholmissbrauch und alles. Und ich glaube, dass in Filmen habe ich gelernt, dass bei den anonymen Alkoholikern immer schwarzer Kaffee getrunken wird. Deswegen ist das so meine Vorurteilsassoziation, die ich habe. Und ich stelle mir dann vor, wie er so lässig sich umguckt auf seinem alten Dell-Gerät. Dann irgendwie anfängt zu tippen mit so einer richtig lauten Tastatur und innerhalb von 20 Minuten so 10 Seiten runterschreibt, sich zurücklehnt, seinen Kaffee austrinkt, das Ding zusammenklappt und denkt, fuck, ich habe vergessen zu speichern, das aber keinem erzählt, aber er hat ja 10 Seiten geschrieben.
Ja.
Genau.
Ja, schön.
Ja. So, und um mal die lustige Stimmung weiterzutragen, lieber Hörer, Hörerin, Hörwesen, diese Folge wird nicht spoilerfrei sein. Wir werden Hardcore-Inhaltsangaben machen, wir werden Dinge nicht durchdiskutieren. Ich meine, ihr kennt uns, wenn wir den roten Faden behalten würden, dann hätten wir irgendwas falsch gemacht. Aber es wird, wenn ihr Bücher von Stephen King noch nicht gelesen habt, über die wir reden, dann... Naja, ist halt so, ne? Dann wisst ihr danach, was passiert.
Ja.
Wir werden auch keine neuen Bücher ansprechen. Das haben wir uns fest vorgenommen. Also schon ansprechen, aber nicht über die Inhalte reden. Weil er hat zum Beispiel im August seinen neuesten Roman rausgebracht namens Billy Summers, wo es um einen Auftragskiller geht, der zwischen Fronten gerät, laut Klappendeckel. Max, wie heißt das wirklich? Es heißt doch nicht Klappendeckel.
Hilf mir. Ich glaube, das heißt tatsächlich Klappentext.
Klappentext, genau. Gesagt, ja, ja, du hast recht, Klappentext. Oh, Klappendeckel, wie geil ist das denn? Oh. Ja,
ja, es ist halt zu.
Trink noch einen Schluck Kaffee, eine Prost.
Prost.
Genau, also nur, dass ihr da Bescheid wisst. Wenn wir hier ein Buch ansprechen und in die Inhalte gehen, dann nehmen wir keine Rücksicht auf eventuelle Gefühle. Genau. Max, was kennst du eigentlich von Stephen King? Weil ich weiß, von uns beiden bin ich der Mensch, der wahrscheinlich von den 50 Büchern 40 gelesen hat.
Also kenne ich bestimmt. Mir sind mehr bekannt, als mir wahrscheinlich bewusst ist. Aber so richtig drin ist jetzt auch viel zu viel gesagt, aber die ich tatsächlich bewusst wahrgenommen habe, sind gar nicht so viele Sachen. Also bei mir ist das die Dunkle Turm-Reihe, die ich interessanterweise großteils von dir bekommen habe.
Ja, stimmt, da habe ich mir die neue Edition geholt, weil Stephen King hat nach seinem Unfall die Turmreihe nochmal umgeschrieben und hat die Zahl 19 verbaut und weil Bücher sind Freunde und ich würde niemals, also das stimmt nicht, ne? Ich habe auch schon Bücher weggeschmissen, aber wenn der geneigte Hörer auf unseren Instagram-Account guckt, das ist @nerdflakes, dann seht ihr ein Foto von einem meiner liebsten Bücher von Stephen King, das ich glaube, seit ich 13 bin, habe. Und das sieht man diesem Buch auch an. Ich werde es abfotografieren und Also ja, aber deswegen hast du die Bücher bekommen, damit genau. Sie in gute Hände gehen.
Und also da, das ist so das, was ich aktiv gelesen habe. Mhm. Dunkle Turm, zumindest den ersten Band. Ich bin bei den anderen noch dran. Mhm. Da habe ich noch ganz schön was vor mir, um genau zu sein. Mhm. Aber auf jeden Fall, das ist das, was ich aktiv gelesen habe und gesehen. Also die ganzen Adaptionen, wie du vorhin schon erwähnt hattest, habe ich The Green Mile. So wie, glaube ich, Großteil und wusste, wie der Großteil der Leute und wusste nicht, dass das eine King-Adaption ist.
Ja.
Und die Verurteilten, wo ich das auch lange nicht wusste, aber relativ zügig herausgefunden habe, dass das eine, ich glaube, auf einer Novelle basiert. Und zwar Pin-Up heißt die. Mhm. Und von dem Film war ich echt fasziniert. Das ist einer, wo ich noch Fernsehen geguckt habe und hängen geblieben bin und den von Anfang bis Ende durchgeguckt habe und geguckt habe, wie ich ihn hinterher nochmal irgendwie schauen kann, weil krass. Mir noch 5 Minuten fehlten. Also ich war extrem beeindruckt von dem Film. Mhm.
Ich schmeiß dich in die Inhaltsangabe. Schubs.
Aber klar.
Go for it.
Also in Die Verurteilten geht's um ja einen Bankmanager, Andy Dufresne heißt der Mann, der anhand eines ja, Indizienprozesses des Mordes an seiner Frau und ihrem Liebhaber zu 2x lebenslänglich verurteilt wurde.
Ganz kurz, das scheint bei Stephen King Trauma zu sein, es sterben ständig Frauen und ihre Liebhaber. Okay, Entschuldigung, mach weiter. Ich wollte jetzt nicht seine Frau irgendwie, ich glaube tatsächlich, dass das eher ein beliebtes Motiv in der Literatur ist und ein sehr einfaches Motiv und Emotionen aufzubauen, weil das findet ja irgendwie auch ja. Keiner gut. Aber entschuldige, mach weiter.
Kein Problem. Es ist ein relativ simples Motiv, aber es ändert nichts daran, dass die Geschichte trotzdem gut ist. Ja, und dieser Bankmanager passt halt nicht so ganz in dieses Gefängnisumfeld. Man sollte vielleicht erwähnen, dass es ungefähr in den 50er Jahren spielt. Mhm. Und da in den USA die Gefängnisse noch, also die sind auch heute noch nicht besonders toll, aber die waren damals noch richtig, richtig übel. Und ja, passt halt in dieses Gefängnisumfeld halt nicht rein. Und wird halt von einem sehr, sehr sadistischen Gefängnisdirektor schikaniert und von Mitgefangenen und von den Aufsehern ja sehr misshandelt und teils auch vergewaltigt. Also es ist richtig übel, was ihm dort passiert. Und ja, er passt dadurch halt einfach so gar nicht in dieses Konzept rein, zumal er unschuldig ist. Und ja, er lernt dort einen Mitgefangenen kennen, der sich Red nennt. Und der bereits seit 20 Jahren für einen Mord einsitzt. Also auch schon eine gute Zeit dort verbracht hat. Und dieser Red ist bekannt dafür, dass er eben innerhalb des Gefängnisses Gegenstände besorgen kann, für die er sich bezahlen lässt. Und das nicht allzu knapp. Mit dem freundet er sich halt an und so ein paar anderen halt auch noch, aber die sind halt Nebendarsteller, wenn man so möchte. über so ein bisschen Zeit hinweg, die nicht so genau benannt wird, lebt er sich halt ein und wird halt sowohl bei seinen Mitinsassen als auch bei den Aufsehern besser angesehen und kann damit eben besser umgehen. Und da er halt Banker war, kann er eben, ja, wird er von den Aufsehern dafür eingesetzt, ihre Steuererklärung zu machen. Und vom Direktor, der davon auch Wind bekommt, die Buchhaltung zu übernehmen für ihn und das Gefängnis. Und da der Mann halt hohe Bildung genießt, kann er anderen Mithäftlingen zum Schulabschluss verhelfen und es belesen. Also kümmert er sich auch noch so ein bisschen nebenbei mit dem Bibliothekar, also dem Gefängnisbibliothekar, um die Gefängnisbibliothek. Dieser Bibliothekar selbst ist so, ja, auch schon ein alter Mann, als er da ist, also wirklich alter Mann. Und nachdem das gerade so aufgebaut war, wird dieser Häftling nach seiner Zeit entlassen. Und ja, das waren 50 Jahre. Also ich glaube, 2x lebenslänglich, das was Andy bekommen hat. Also wirklich langer Zeit. Und aufgrund dieser langen Zeit, die er da im Gefängnis verbracht hat, kommt er mit den Dingen außerhalb des Gefängnisses nicht mehr klar. Alles ist viel schneller geworden, alles hat sich unfassbar verändert. Und in dem kleinen Job, den er erledigen soll, arbeitet in so einem Supermarkt, kommt er auch nicht mehr zurecht. Und er kann das nicht ertragen und ja, er begeht dann Selbstmord, weil er es nicht aushält. Der Film ist nicht nett. Ne? Mhm. Andy wird halt aufgrund seiner Buchhaltungstätigkeiten für den Direktor ja mehr und mehr in diese in so illegale Machenschaften des Direktors verwickelt. Der halt
ja, ich fand das halt total lustig, weil als ich diese Kurzgeschichte gelesen habe, war so das Erste, was ich dachte, der Direktor, der hat doch so übel Dreck am Stecken. Und das baut sich halt hinterher so richtig schön auf. Und das, ich glaube, dass das auch in dem Film ganz toll rüberkommt, dass er ist halt total der Antagonist. Aber ja, er erfüllt auch einfach so jedes Klischee. Der Schauspieler macht das aber auch echt großartig.
Exakt, also das ist, die Besetzung ist großartig von dem Film. Mhm. Gut, um zurückzukommen, dass er kommt halt in diese, wo der, also der erwäscht für den Direktor Bestechungsgelder. Mhm. Was man als Banker ja durchaus kann. Was soll er machen? Ins Gefängnis kommen? Da kommt ein bisschen später, also während er diese Sachen halt auch wäscht und so, kommt halt noch weitere Häftlinge dazu. Und einer dieser Häftlinge ist Tommy. Andy und Tommy freunden sich mehr oder weniger so ein bisschen an. Also mehr oder weniger stimmt nicht ganz. Die freunden sich ganz gut an. Und Andy bringt ihm halt so ein bisschen bei und versucht ihm so dazu mit Schulabschluss verhelfen. Mhm. Und also ist wirklich bemüht, dass er einen ordentlichen Abschluss kriegt, um hinterher ordentlich was aus sich machen zu können. Und Tommy erzählt ihm dann, warum er überhaupt reingekommen ist ins Gefängnis. Und dadurch wird klar, dass Andy tatsächlich unschuldig ist. Weil Tommy damit zu tun hatte. Dass die Frau von Andy und ihr Liebhaber starben. Mhm. Aufgrund dieser neuen Erkenntnisse will Andy natürlich dafür sorgen, dass er aussagt und dass Tommy aussagt und dass dann Andy freigelassen wird aufgrund der neuen Erkenntnisse. Da wir ja schon gehört haben, dass dieser wunderbare Direktor ein ziemliches Monster ist, sorgt er dafür, dass Tommy für einen Ausbruch schuldig gemacht wird und dabei wurde er natürlich erschossen. Klar. Mhm. Um ihn möglichst schnell loszuwerden. Und natürlich seine eigenen Machenschaften weiterhin unter Deckmantel des, hinter den Mauern des Gefängnisses zu halten. Andy wird einfach dann aufgrund eines vorgeschobenen Grundes 2 Monate in eine Isolierzelle gesteckt. Cool. Ganz toll. Nach dieser Zeit in dieser Zelle, geht sein Gefängnisalltag halt weiter, er wäscht weiterhin Gelder, kümmert sich um die Bibliothek, hilft Leuten beim Abschluss, etc. Und dann ist er einfach weg. Also eines Tages taucht er einfach nicht auf, er ist weg. Und es stellt sich raus, er hat sich mit einem kleinen Hammer, den Red ihm besorgt hat, über 19 Jahre hinweg einen Tunnel aus seiner Zelle herausgebaut. Welchen Tunnel er mit einem Pin-Up-Poster verstecken konnte.
Deswegen auch der Originaltitel, genau.
Danach macht er sich, hebt er die ganzen sauberen Gelder, also zumindest in der Fin-Adaption, hebt er die sauberen Gelder von diversen Banken ab und setzt sich, jetzt als reicher Mann, nach Mexiko ab. Kurz zuvor lässt er aber Beweise über diese ganzen Dinge, die der Direktor getan hat, der Presse zukommen. Dieser Direktor soll natürlich dann entsprechend zur Rechenschaft gezogen werden, ne, soll dann eben an seinem Arbeitsplatz festgenommen werden. Der verhindert die Festnahme allerdings, indem er sich selber erschießt.
Was übrigens auch ein häufig gesehenes Motiv in Stephen Kings Geschichten ist, dass Leute sich über Suizid aus der Verantwortung ziehen.
Mhm. Ja, dann ist natürlich keiner mehr. Ist Andy weg? Da haben wir aber noch Red, seinen guten Freund. Mhm. Und der hat halt auch schon, als er reingekommen ist, 20 Jahre abgesessen, ist also dann zu dem Zeitpunkt fast 40 Jahre im Gefängnis und wird dann auf Bewährung freigelassen. Also er hält dann auch eine Stelle im Supermarkt, so wie der Bibliothekar zuvor. Und er wohnt zufälligerweise auf Zeitbällchen der gleichen Wohnung, wo der Bibliothekar gewohnt hat. Und auch Red kommt erstmal mit dem ganzen Trubel und die ganze Veränderung einfach nicht klar. Und der Struktur, die er im Gefängnis hatte, die fällt halt alles weg. Und er muss sich komplett neu einleben. Und auch er denkt darüber nach, wie komme ich wieder zurück ins Gefängnis oder wie komme ich aus der Situation hier raus. Mhm. Das heißt, ne, gehe ich eine Straftat, komme wieder ins Gefängnis oder ja, erschieße ich mich und bin dann auch raus.
Ich noch ganz kurz, weil ich finde, das ist echt wichtig. Red wird von Morgan Freeman gespielt. Nur, dass man sich die Qualität des Charakterspiels vorstellen kann in dieser Situation.
Ja, es ist wirklich, wirklich gut. Er sagt zum Beispiel in dieser Szene, wo er in der Wohnung sitzt, nicht viel. Gar nichts.
Genau, und trotzdem weißt du genau, was in ihm vorgeht. Das ist irre.
Das ist unfassbar gut. Und naja, sitzt halt, denkt dann darüber nach und stellt dann fest, warte, ich habe vor Jahren meinem guten Freund ein Versprechen gegeben. Also, seinem guten Freund Andy. Wenn er rauskommt, also wenn Red rauskommt, soll er in Buxton unter einem Baum einen schwarzen Lavastein finden. Also der beschreibt den Baum ziemlich genau und Red denkt sich, komm, ich gehe dem Versprechen nach, mehr als das versuchen kann ich nicht. Ne? Kann ja nicht schlimmer werden. Und er findet exakt diesen Baum und exakt diesen Lavastein und einen Brief. Und diesen Brief folgt er, denn er weist darauf hin, wo Andy gerade ist und dass Andy einen Wunsch hat und dass Red ihm doch dabei helfen soll, wie man das löst, weil er braucht dafür noch Hilfe. Und Red packt seine Sachen und macht sich auf den Weg nach Mexiko und trifft Andy. Das ist so das Roundup.
Sehr schön. Ja, also das ist echt ein Film, den sollte man sich angucken. Auch die Geschichte lohnt sich echt zu lesen. Aber das ist eine der wenigen Fälle, wo ich finde, dass der Film wesentlich mehr gemacht hat als die Novelle.
Das weiß ich jetzt so nicht, aber ich habe die Novelle ja nicht gelesen. Mhm. Aber das mag vielleicht auch an den Schauspielern liegen.
Ja.
Der ist ja großartig besetzt.
Ja, richtig. Definitiv. Wie weit bist du beim Dunklen Turm jetzt mit den Büchern? Also das erste hast du durch, ne? Das heißt, du müsstest jetzt im zweiten sein.
Ja, aber dann noch ziemlich am Anfang, um ehrlich zu sein. Mhm. Also, ich habe noch nicht so viel gelesen davon.
Ja, ist ja nicht schlimm.
Können wir vielleicht uns mal die Möglichkeit geben, eine ganz eigene Folge dazu zu machen, wenn ich ein bisschen vielleicht damit weiter bin oder durch?
Na gut. Yay! Das wird aber. Heieiei, das könnte ein Dreiteiler werden.
Es ist immer noch weniger als die Bücher für den Dunklen Turm.
Das stimmt. 8 gibt es an der Zahl. Plus verwobene Sachen in allen Werken von King. Eigene Folge klingt voll gut.
Oh ja, bitte.
Also sag einfach Bescheid, wenn du durch bist und dann können wir uns bei einem Kaffee hinsetzen und können über deine Gefühle reden. Vor allem über das Ende.
Jetzt muss ich schneller lesen. Alles klar. Mhm.
Okay. Also ich habe komplett fassungslos am Ende da gesessen. Ich will dich nicht spoilern, weil das wäre jetzt wirklich fies, aber ich war so fassungslos. Und zwar nicht, weil ich mich irgendwie schlecht abgeholt gefühlt habe oder weil ich dachte, dass das Ende scheiße ist, sondern weil ich einfach das Ende nicht habe kommen sehen. Nada. Viel Spaß. Okay.
Du hast das nicht kommen sehen? Okay, gut. Mhm. Cool. Mhm.
Ah, genau.
Ich meine, du hast das nicht kommen sehen. Oder? Das ist ja so ein Punkt, der bei King aus meiner Sicht, was ich bisher so mitgekriegt habe, relativ üblich ist, dass man die Sachen nicht kommen sehen hat. Was ist denn gerade für dich, was ist halt für dich, das, was dich an diesen, ja, an den Sachen von King so richtig reizt? Was magst du da am liebsten von ihm?
Meinst du jetzt an Büchern oder an Erzähltechnik oder?
Ich würde eher an Büchern sagen. Mhm. Büchern oder eben Werken.
A few moments later.
Ich hatte ja vorhin schon mal von diesem Foto, was ich machen, also was wir veröffentlichen, von diesem wirklich zerfledderten Buch geschrieben. Das ist das Buch Das Bild. Da geht es um eine Frau, die wird von, also die ist mit einem Polizisten verheiratet, der sie aufs Übelste misshandelt. Also der Typ ist ein sadistischer Schläger, ein sogenannter Beißer. Also das heißt, er schlägt sie nicht nur, sondern er zerbeißt sie auch tatsächlich. Und sie verliert irgendwann ein Kind durch seine Prügel, bleibt trotzdem bei ihm und hat irgendwann eine Erkenntnis, also sie muss das Haus immer tipptopp für den Mann sauber halten, da darf kein Staubkrümel sein, das könnte ein Anlass sein, dass er sie wieder verprügelt, und sie steht irgendwann in der Vormittagssonne in ihrem blitzeblanken Wohnzimmer und entdeckt einen einzigen Bluttropfen und verlässt ihn. Also das ist so der Initiator, mit dem das Buch startet, und sie haut halt ab und erinnert sich an alles, was er ihr erzählt hat, was wie korrupt Polizisten sind, dass alle Polizisten zusammenhalten, dass man jeden finden kann, sobald Kreditkarten benutzt werden, ist vorbei. Und mit diesen also ich nenne das jetzt mal Ratschlägen, fängt sie halt an zu fliehen und landet irgendwann in einer Stadt, in der sie ein Frauenhaus findet, das sie aufnimmt. Und über dieses Frauenhaus bekommt sie, also ich sag jetzt mal, ein Leben zurück. Ne? Sie freundet sich mit den Frauen an, sie bekommt halt auch gespiegelt, wie wenig in Ordnung das gewesen ist, wie, also die beiden sind sehr jung zusammengekommen, haben sehr jung geheiratet. Sie hatte nie andere Erfahrungen, was Männer angeht, und hat halt zum großen Teil in ihrem Selbst gedacht, dass das halt okay ist und dass sie auch gar nicht mehr wert ist. Und in dieser Stadt kriegt sie Unterstützung von einer völlig unerwarteten Richtung, nämlich sie spaziert in ein Antiquariat, einfach weil irgendetwas zieht sie da rein. Also das ist auch ein Motiv, was man bei King oft hat, dass Dinge eher aus so einer Gefühls- und Bauchentscheidung heraus passieren. Und sie findet dort ein Bild, und zwar von einer griechisch-römischen Frau, also so Tunika, lange geflochtene Haare, man sieht die Frau nur von hinten, die auf so einem über eine Landschaft schaut, die steht auf so einem Grashügel und schaut halt auf eine Landschaft, und dieses Bild spricht sie komplett an. Das ist kein schönes Bild, also sie sagt auch, dass das Bild irgendwas Merkwürdiges hat, irgendetwas Nichtstimmiges, und die Tunika der Frau ist in so einem Purple-Ton, also und diese Farbe heißt Rose Madder, also die hat halt tatsächlich einen Namen, und das erzählt ihr der Besitzer des Antikladens, und sie kauft halt dieses Bild, und er fragt halt so, echt jetzt? Und sie erklärt ihm dann so, ja, das wird das erste sein, was ich in meine neue Wohnung hänge, und ist halt irgendwie komplett angetan von dem Bild, und der Typ ist komplett angetan von der Frau und traut sich dann halt, sie zu fragen, ob sie nicht mal essen gehen wollen, und sie sagt halt nee, weil sie halt diese wirklich schlechten Erfahrungen gemacht hat und will sich da halt nicht drauf einlassen. Dieses Gespräch wiederum bekommt der Vater von dem an ihr interessierten Typen mit, der ihr dann aufgrund ihrer Stimme eine Rolle als, oder was heißt Rolle, einen Job als Sprecherin besorgt, also Hörbücher einlesen. Und so lebt sie halt so ein bisschen vor sich hin, hat eine kleine Wohnung, wo dieses Bild hängt, fühlt sich auch total stark connected zu diesem Bild, hat auch völlig verrückte Träume, findet manchmal Blätter unterhalb dieses Bilds, die irgendwie gar nicht da sein dürften. Und das ist halt so ihr Teil der Geschichte. Und dann gibt es noch den Teil von Norman, das ist ihr Mann, der sich halt auf die Suche macht und der einen unfassbaren Instinkt für das Finden ihrer Spur hat, wie so ein Raubtier im wahrsten Sinne. Und er kommt halt auch irgendwann in dieser Stadt an, während so ein großer Karnevalsmarkt ist und auf dem sie auch ist, das weiß er auch. Also es passieren ganz viele verwobene Dinge drin. Aber der wichtige Punkt ist, dass er eine Macht in sich spürt, die nicht seine eigene ist. Und er kauft sich, damit er nicht erkannt wird, einen Minotauren-Plastik- Gummi-Maskenkopf. Weißt du, was ich meine? Diese Dinger, die man so überzieht, die es auch jetzt zu Halloween ganz oft gibt. Und ja, stellt dann fest, er kann diese Maske nicht mehr absetzen. Und es entwickeln sich dann halt ganz viele verschiedene Stränge, wo er ihr immer näher kommt und irgendwann überfällt er sie in ihrer Wohnung. Und das große Finale ist dann, dass sie in das Bild flüchtet. Und in diesem Bild halt diese Frau findet, also die auch mit ihr redet. Und das ist alles, also das driftet dann wie viele King-Sachen komplett in den Fantasy-Teil ab. Und sie muss dann für diese Frau durch das Labyrinth des Minotauren. Und Norman ist dann der Minotaure, der sie halt jagt. Zum Schluss gewinnt sie, kriegt ein paar Früchte vom Baum der Erkenntnis, also ein paar Kerne, um genauer zu sein, was ich eine sehr schöne Metapher finde, die sie halt der Frau im Bild, die sich auch Rose Medda nennt, zurückbringt, und sie darf 3 Kerne behalten und stellt dann halt fest, also diese Frau ist wahnsinnig, scheinbar eine Göttin oder irgendetwas anderes, und Stephen King hat's mit Spinnen. Und sie wird dann irgendwie spinnig. Ich will nicht sagen, sie verwandelt sich in eine Spinne, weil das ist nicht das, was passiert, aber er beschreibt viele Dinge, die sofort Spinnenassoziationen haben. Und Rose Medda kann halt sich so noch so lange beherrschen, dass die Protagonistin aus dem Bild abhauen kann. Und danach ist Norman weg. Sie lernt dann halt über Polizisten, also er ist ja in das Bild gefolgt, er schafft es halt nicht raus. Und Rose Medda, die Frau aus dem Bild, hat sich wohl um Norman gekümmert. Das war halt ein Teil der Abmachung. Dafür pflanzt die Protagonistin einen Baum aus diesen Samen der Erkenntnis, der wächst und gedeiht, und je mehr dieser Baum wächst und gedeiht, desto mehr wächst und gedeiht auch ihr Leben. Also sie erfährt dann von nicht korrupten Polizisten, dass ihr Mann ohnehin oder ihr Ex-Mann ohnehin unter Korruptionsverdacht stand, von der internen Revision überwacht wurde, dass der einen ganzen Rattenschwanz an korrupten Leuten hinter sich hergezogen hat, und dass allen klar ist, dass er auf der Suche nach ihr echt so eine Mordspur der Verwüstung und des Zerbeißens von Menschen, das ist echt eklig, durch das Land gezogen hat. Und sie hat dann halt hinterher ein echt schönes Leben. Also es ist wirklich eines der wenigen Bücher, die ein echtes Happy End haben. Und es ist sehr dick. Also das Buch hat, glaube ich, 800 oder 900 Seiten. Und was mir an dem sehr gefallen hat, waren die unterschiedlichen Erzählstränge. Also es gibt halt einmal ihre Geschichte, es gibt einmal Normans Geschichte, es gibt einmal die Geschichte von Rose Medda, der Frau im Bild, die auch komplett entfaltet wird. Also es sind hinterher nicht viele Fragen offen, was auch sehr selten für King ist. Und ich mochte halt den Twist am Ende, dass die hilfreiche, ich nenne das jetzt mal griechisch-römische Göttin, komplett verrückt ist und eigentlich irgendwie so ein mordendes Monster, das sich nur mal kurz als Mensch getarnt hat. Wobei, das tut der Figur wahrscheinlich auch Unrecht. Genau, das war das Buch, was ich, glaube ich, am meisten von ihm gelesen habe. Denke ich.
Und von dem, was du beschreibst, klingt das gut danach, dass das auch gut passt.
Also ich möchte halt, es hat halt so viel an Kleinigkeiten drin, dass es ganz schwierig ist, weil es hat verschiedene rote Fäden, die sich am Ende so zusammenzwirbeln und ein großes Finale bilden. Und das mag ich halt an King, dass er seine Charaktere, ich sag jetzt mal, in Ruhe wachsen lässt. Das hat er auch nicht in jedem Buch, aber da hat er die Entwicklung halt meiner Meinung nach ganz gut gemacht. Und ein anderes Buch, wo auch die Charakterentwicklung extrem im Vordergrund steht, das ist The Stand, das letzte Gefecht. Aber das wäre, glaube ich, auch was, wo wir tatsächlich auch eine eigene Folge drüber machen müssten, weil dieses Ding hat 1200 Seiten und jeder Versuch einer kurzen Inhaltsangabe wird dem nicht mal im Ansatz gerecht.
Boah.
Also das wäre, da würde ich wirklich... Ich schicke dir die Hörbücher, okay?
Oh ja, bitte. Ja, bitte.
Genau, das wäre tatsächlich eine Folge wert. Also ähnlich wie Der dunkle Turm, wobei Der dunkle Turm und The Stand haben eine Menge miteinander zu tun. Das muss man halt auch wissen. Deswegen würde ich erst Den dunklen Turm machen wollen und dann The Stand, weil ein Charakter aus Dem dunklen Turm auch bei The Stand der Antagonist ist. Und das fand ich halt schon ganz spannend, so zu sehen. Genau.
Bin ich noch neugieriger. Mhm. Ist gut.
Und Oldtime Classic, gerade zu Halloween. Und wir wissen alle, ich habe Angst vor Clowns. S. Stephen King's S. Ist halt. Also, das ist im Endeffekt die klassische Horrorgeschichte im King'schen Universum. Im Endeffekt fängt es damit an, dass ein kleiner Junge mit seinem, also es ist auch eine ganz berühmte Szene, die immer wieder auch in den Verfilmungen gezeigt wird. Ein kleiner Junge rennt seinem Papierbötchen nach einem großen Regenschauer hinterher und dieses Papierbötchen verschwindet in die Kanalisation. Und der Kleine guckt da völlig traurig in dieses, also in den USA hat man ja an den Seiten der Bürgersteige so diese rechteckigen Ausschnitte, wo das Wasser reinläuft. Nicht so wie bei uns, dass es in die Straße läuft, sondern da läuft es halt seitlich. Und er guckt halt da rein und dann sieht er zwei silberne Augen, die ganz furchtbar aussehen und erschreckt sich total. Und dann kommen diese Augen ins Licht und dann ist das ein Clown. Und der Kleine fragt sich halt so, wieso hatte ich Angst vor einem Clown? Und er riecht halt auch Popcorn und Zuckerwatte und hört Musik. Und der Clown fragt dann, wer er ist, und dann sagt der Kleine, George heißt er, ich darf nicht mit Fremden reden. Und dann sagt der Clown, das ist super, ich bin Pennywise, jetzt bin ich kein Fremder mehr, wer bist denn du? Und er lullt den Kleinen dann halt ein und will ihm sein Bötchen zurückgeben, und dann greift der kleine Junge in die Kanalisation nach dem Bild und ihm wird der Arm abgerissen von Pennywise, dem Clown. Und das ist der Start von dem Buch. Und im Endeffekt erzählt das Buch die Geschichte von...
Das ist krass.
Ja, es ist wirklich krass.
Ist das krass. Also wenn man bis gerade eben noch keine Angst vor Clowns hatte, jetzt habe ich die.
Also das Buch beschreibt dann im Endeffekt auf zwei Zeitebenen einmal das, was in den 50ern zu dieser Zeit von Georgies Tod im Anschluss passiert, nämlich Georgies Bruder Billy, der Stotterbill, schließt sich mit 6 Freunden zufällig zusammen. Die treffen sich in so einem unbebauten, riesengroßen, verwilderten, ich nenne das mal Park, aber Park ist nicht richtig, weil Park hat irgendwie den Anschein, als wenn das geplant wäre, sondern das ist einfach ein Landstrich, der nicht benutzt wird. Die Barons heißt der. Und da treffen die sich zum Spielen. Durch verschiedene Schicksale kommen die alle an einem Punkt zusammen. Und von da an nennen die sich den Club der Verlierer. Und stellen dann fest, dass... Ja, ich erzähle dir nachher, warum. Und sie stellen dann fest, dass sie alle einen Encounter mit S hatten. Alle überlebt haben. Sie sind alle weggekommen und es war immer knapp. Mal ist es als Mumie aufgetaucht, mal als aussätziger Zombie, mal ist es in Form eines Fotos aufgetaucht. Es hat ganz viele verschiedene Gesichter im wahrsten Sinne. Und es ist eigentlich ein außerweltliches Wesen. Also ich will nicht sagen außerirdisch, weil es kommt von außerhalb unseres Universums, ist wahrscheinlich durch einen blöden Unfall auf unserer Welt in unserem Universum gelandet und ernährt sich von Emotionen. Und nichts ist so lecker und nichts ist so nahrhaft wie Angst von Kindern. Und er hat sich komplett darauf spezialisiert. Das heißt, er macht den Kindern Angst und bringt sie dann um, was ihnen ja noch mehr Angst macht, und ernährt sich dann halt von diesen Emotionen. Und dieser Club der Verlierer, der beschließt dann, das geht so nicht. Ich meine, wir sind zwar nur Kinder, aber das geht so nicht. Und die machen sich dann auf in die Kanalisation, wo es lebt, und finden auch tatsächlich seinen Bau, nenne ich das jetzt mal, und bekämpfen es. Und schaffen das. Und finden auch den Rückweg wieder. Und es ist einer dabei, Stan, der ist total still, viel zu erwachsen und sieht zu viel. Das heißt, er hat scheinbar das Shining. Also es ist immer ein bisschen angedeutet, dass er Dinge weiß, die man eigentlich als Kind nicht wissen kann. Also und der beharrt darauf, dass sie alle schwören, dass für den Fall, dass sie es doch nicht geschafft haben, dass sie halt zurückkommen und das erledigen, also zu Ende bringen. Und 27 Jahre später ist es dann halt tatsächlich soweit, es hat sich quasi erholt, wird wach und geht wieder auf Beutezug. Und die 7 werden alarmiert, Stan bringt sich um, die Feigenuss. Und die 6 Überlebenden treffen sich dann halt mit all den Problemen, die Erwachsene haben, mit all den Schwierigkeiten, die Erwachsene haben, aus einem sehr, sehr erfolgreichen Leben, weil alle, die Derry verlassen haben, sind extrem erfolgreich in dem, was sie tun. Aus einem erfolgreichen Leben einfach so abhauen zu können, ohne jemandem zu sagen, wohin. Und sie treffen sich dann halt in Derry und stellen fest, dass der Bibliothekar, der aktuelle Bibliothekar von Derry, einen Hungerlohn bekommt im Vergleich zu dem, was sie haben. Und der einzige halt ist, der nie außerhalb von Derry war. Also der halt auch kein erfolgreiches Leben hat, sondern irgendwie rumkrebst und sich viele Dinge nicht leisten kann. Der ist quasi der Wächter. Also ist der, der zurückgeblieben ist, um zu gucken, dass es nicht wieder böse Dinge tut. Mhm. Und jetzt sind sie aber halt Erwachsene. Und Erwachsene haben eine ganz andere Sicht auf die Welt als Kinder. Und sie versuchen halt jetzt mit den Möglichkeiten eines Erwachsenen, es zu besiegen. Und das geht horrend schief. Es kriegt die fast. Also das ist echt arschknapp, bis die dann merken, naja, vielleicht sollten wir einfach diesen Glauben, den Kinder haben, wieder zurückbekommen und entwickeln. Und sie kriegen dann von einem außerweltlichen Gegenspieler von S, bekommen sie keine Hilfe. Das ist auch großartig. Und müssen da halt echt tatsächlich alleine durch. Aber ganz zum Schluss kriegen sie es tatsächlich hin. Sie besiegen S. Sie haben festgestellt, als S wach geworden ist, war ein bisschen dumm, weil S ist ein Mädchen. S war schwanger und S hat seine Eier abgelegt. Und sie zerstören auch S das Eier. Was ist die Mehrzahl von S? Okay, egal.
Also sie zerstören. Ich bin auch so sehr überfragt.
Genau, und sie kehren dann halt in ihre sehr erfolgreichen Leben zurück und sie vergessen, was passiert ist. Genauso wie sie schon mal vergessen haben, was in ihrer Kindheit passiert ist. Das ist so die grobe, sehr, 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 sehr grobe Inhaltsangabe. Das Buch ist definitiv lesenswert. Das Besondere an diesem Buch ist, dass es diese zwei Zeitebenen miteinander verbindet. Es fängt im Jahr 57 an und dann hast du so Schnipsel, die in die Gegenwart, also als das Buch in den 80ern geschrieben wird, war es halt die Gegenwart, springen und dann zerfasert der letzte Absatz, es bricht mitten im Satz ab und es wechselt, also du hast ein neues Kapitel und der Satz startet, aber in der Jetztzeit. Also es ist vom Handwerk des Schriftstellers her ist das ein unfassbar gut gemachtes Spiel mit den Ebenen und du bekommst halt nicht eine Zeitlinie nach der anderen, sondern die erleben im Erwachsenenalter etwas, was eine Erinnerung an das, was in der Kindheit passiert ist, hervorruft. Und so gibt es immer ein Hin und Her. Du bekommst immer eine Episode Erwachsen, eine Episode Kind und die sind komplett nebeneinander stellbar. Also es passiert im Endeffekt, passiert denen als Erwachsene die gleiche Scheiße, die ihnen als Kinder auf dem Weg zur Tötung von S passiert ist. Die haben die gleichen Encounter, nur in der modernen Welt. Die müssen sich mit den gleichen Problemen rumschlagen, nur halt als Erwachsene. Und müssen auch alten Gegenspielern wieder ausweichen, die S rekrutiert hat. Und das ist halt total toll. Und es ist ein wirkliches Horrorbuch, weil die Form, die S annimmt und die Grausamkeit, die S an den Tag legt, da scheut sich King auch nicht, das zu beschreiben. Und ja, das ist, es ist, glaube ich, kein Buch für zarte Nerven.
Die Einleitung fing ja schon deutlich an.
Ja, und so ist das, und das ist halt auch echt nur, also das ist nur der Anfang. Ne? Also am Ende stellen die Kinder stellen irgendwann an einem Punkt fest, dass Derry ist eine sehr erfolgreiche Stadt, es ist eine reiche Stadt, den Leuten geht's gut. Und zwar ist das der Einfluss von S, der quasi seinen Tribut fordert, indem die Erwachsenen nicht hingucken, was S mit den Kindern macht. Und manchmal instrumentalisiert es auch Erwachsene, um Kinder in seine Arme zu treiben. Und das sind die Teile in dem Buch, die wirklich hart sind, weil ich finde, Gewalt an sich ist schon ein schwieriges Thema, aber Gewalt von Erwachsenen gegenüber auch ihren eigenen Schutzbefohlenen. Und King beschreibt es halt. Ich glaube, dass da auch ein paar eigene Erfahrungen seiner Kindheit mit reinspielen, also gerade was Gewalt vom Elternhaus angeht. habe ich mal gelesen. Ich weiß allerdings nicht, ob das wirklich stimmt. Ne? Also das ist jetzt keine von King in einem Interview gesagte Sache. Aber das war halt schon harter Tobak. Und die nennen sich übrigens den Club der Verlierer, weil sie alle komplette Außenseiter sind. Sie haben alle nicht so wirklich Freunde, sie sind eigentlich nicht so wirklich beliebt, sie haben alle irgendwas, eine dicke Brille, kommen aus dem Armenviertel, sind schwarz, was in den 50ern ja auch richtig übel ist.
Stimmt.
Ne, stottern, sind ein Jude, also auch das ist in den 50ern in den USA schon ein Problem gewesen. Und deswegen nennen sie sich halt den Club der Verlierer, weil sie alle mit ihren eigentlich, ich nenne das jetzt mal gescheiterten Kinderexistenzen, zu sich zusammenfinden und eine wirklich, also Bombenfreundschaft entwickeln. Also da passt nichts zwischen und das ist auch wirklich von King schön beschrieben. Und es sind keine nervigen Kinder. Das ist ja bei die Tribute von Panem fand ich dieses präpubertäre Scheiß-Rumgeheule ganz furchtbar. Das hast du da halt nicht. Du folgst Kindern, die gezwungen werden, innerhalb von wenigen Buchseiten erwachsen zu werden, weil eine Zombie-Mumie vor ihnen steht und versucht, sie zu fressen. Genau.
Ja.
Boah. Ja.
Ich meine, wie dick ist ist das Buch?
Oder? Ach, ich glaube, das hatte auch ungefähr um die 1000 Seiten.
Oh, pfui. Der Mann schreibt viel. Mhm. Also wirklich viel.
Ja.
Ich meine, inwiefern setzt sich King denn mit den einzelnen Kindern auseinander, außer dass er halt jetzt festlegt, dass die eben entsprechend die einzelnen Probleme haben?
Schon sehr. Also jedes Kind bekommt einen eigenen Raum, eine eigene Entwicklung und auch eine eigene Hintergrundgeschichte. Also das auch hinterher als Erwachsener bekommt jeder ein komplett eigenes Leben und auch eigene Eigenschaften. Also die sind schon gut skizziert. Das Buch hat eine gewisse Dicke, nicht nur wegen den Dingen, die passieren, sondern auch wegen der Zeit, die sich King nimmt, dass man die Kinder wirklich gerne hat.
Das macht es ja umso mitreißender. Ja, oh Gott.
Genau.
Oh je. In welchem Alter oder wann hast du das gelesen? Sagen wir mal so. Ich meine, das ist ja jetzt
glaub, echt von gestern. Ich glaube,
ich war 9. Also sehr nah dran zu dem Zeitpunkt. Ui.
Aha. Ja.
Oh je.
Ich hasse Clowns abgrundtief.
Meistens, wenn sie im Abgrund stehen. Was?
Ja, das...
Ich meine, du hast Clowns, okay, das verstehe ich. Aber ich meine, du hast eben beschrieben, dass das Pennywise, also dieses Monstrum S, quasi verschiedenste Formen annimmt.
Und es hat immer eine Clown-Referenz. Okay. Also alles, was er macht, hat irgendwo die Pompons von ihm, die Haare, das Gesicht geschminkt. Also ich glaube, dass der Clown tatsächlich seine Lieblingsfigur ist. Er taucht auch in diesem Buch in, die finden irgendwann alte Holzschnitte, die ewig zurückgehen. Und er taucht da immer als Clown auf. Also das scheint so sein Ding zu sein, sein Signature, weißt du? Und genau.
Ich meine, was wär's denn bei dir gewesen, soweit ich das verstanden habe? Nimmt das ja...
Und es wird am Ende auch eine Spinne, also es war ein Volltreffer.
Bei mir, also muss ich ganz ehrlich sagen, also ich glaube, bei mir wäre es nichts geworden, es wäre einfach verschwunden mit einem Clownspuff oder so. Oder so. Also so ein Geräusch von einer Hufe, weil, naja, mir macht eher das Nichts, das die Nicht-Existenz Sorge und Angst.
Ich glaube dann, dass es dann noch was anderes gefunden hätte, weil nichts macht halt, also es ist halt schlecht darstellbar. Aber ja, dass das Nichts, also das Nichts einem Angst macht, kann ich total nachempfinden. Das wäre vielleicht auch tatsächlich mal eine Folge, dass wir über die Philosophie von Angst reden. Also es gibt ja verschiedenste Ängste. Und was dahinter stehen könnte, wir sind ja keine Psychologen, aber das ist bestimmt auch mal spannend.
Oh ja, also ja. Nicht falsch verstehen, ne? ich habe nicht keine Angst, sondern wirklich, ich fürchte die Leere, das Nichts, das ist
ja, ich suspekt. Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Hör mal, Max, hast du mal auf die Uhr geguckt?
Jetzt, oh.
Mhm. Also ich glaube, dass wir hier den, wie nennt man das, den Sack zumachen können.
Ja.
Also das waren jetzt zwar nur zwei Bücher, über die wir ausführlich gesprochen haben, beziehungsweise ein Film, ein Buch, aber vielleicht ist rübergekommen, dass Stephen King sich wirklich lohnt, sehr abwechslungsreich ist und vielleicht machen wir nochmal einen Teil 2, wo wir tatsächlich über sein Leben und seine Bücher reden.
Sehr, sehr gern. Der Mann ist faszinierend. Zumindest das, was er so von sich gegeben hat bisher, was ich so gehört habe und was ich so mitbekommen habe. Aus meiner Sicht, ja, gerne.
Dann lass uns das einfach tun. Dann? Würde ich sagen, pass auf, dass dich kein Zombie beißt und du weißt, nächster Podcast geht's um Zombie, also hier nicht zur Vorbereitung rausrennen und von den nächsten Besten beißen lassen, ne? Das wollen wir nicht.
Aber das ist meine Recherchearbeit.
Nein, Max, nein. Aber wenn du Recherchearbeit machen möchtest, überred doch mal unsere Hörer, ob sie uns vielleicht ihre Lieblingszombie-Art schicken, ihren Lieblingszombie.
Stimmt. Das ist eine sehr gute Idee. Klar, wenn ihr uns sagen wollt, was euer Lieblingszombie ist oder ja, sagen wir mal, Untotenart? Nein, Zombie, Zombiehaut besser hin. Untotenart, könnt ihr uns das gerne bei Twitter, at Nerdflakes. at Twitter, die werden sich ein bisschen komisch gucken, wenn ihr denen das schreibt. Sondern at Nerdflakes, könnt ihr uns das zukommen lassen. Oder sogar bei YouTube, in den Kommentaren. Bei den Nerdflakes.
Genau.
Würden uns nämlich auch finden.
Ihr dürft uns auch eine E-Mail schreiben, podcast.nerdflakes@gmail.com und natürlich auch, egal wo ihr uns hört, ob bei Apple, ob direkt bei Podigy, hinterlasst uns einen Kommentar, wir freuen uns da sehr drüber.
Oh ja.
Aber ich glaube tatsächlich, unsere Lieblingsaustauschform ist im Moment Twitter. Mhm. Auch über Instagram @nerdflakes dürft ihr uns natürlich gerne schreiben. Wir haben übrigens einen ganz tollen Hinweis bekommen, den muss ich noch eben loswerden, Max, es tut mir leid. Am 31.10., also an Halloween, gibt es neue Folgen von X-Faktor, das Unfassbare. Extra für Deutschland produziert. Und ja. Ein Teil des Castes ist Erik Range, aka Gronkh. Das habe ich gefeiert. Ich meine, ich fangirle ein bisschen. Der Mensch begleitet mich seit 10 Jahren in meinem Nerdtum. Aber
nicht nur dich.
Das war, also ich den Hinweis nochmal vielen Dank an der Stelle. Das war, ich bin fast ausgeflippt.
Ich finde gerade nicht richtig Worte dafür. Deshalb.
Genau.
Oh, wie geil!
Ja.
Das ist gut.
Das ist super. Also Halloween, ihr müsst einschalten.
Geil.
Es läuft ja wohl den ganzen Tag auf RTL 2 so ein X-Factor-Special, aber abends um 20.15 Uhr die neuen Folgen. Yay.
Geil. Wie gut. Da freue ich mich drauf. Das ist auch gleichzeitig eine Empfehlung. Macht das, das lohnt sich.
Genau, das ist unsere Empfehlung. Ja, dann, Max, ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag. Kurier deine Stimme ein bisschen aus.
Ich gebe mir Mühe, ja. Ich schnapp mir gleich einen Tee.
Sehr gut. Ja, und dann an unsere Hörer, Hörerinnen, Hörwesen, euch auch noch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächsten Montag wieder zum Thema Zombiearten. Ich bin so gespannt, was Max' Lieblingszombie ist.
Das kannst du.
Okay, dann würde ich sagen, wir hören uns. Tschüss.
Tschüss.